Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode voller royalem Unfug aus St. Gilles. Ihr hört die neue Ausgabe von Tribüne Est, dem Podcast für Freunde des belgischen Fußballs und ganz besonders für die Fans von Royal Union St. Gilles. Heute sprechen wir über die starken Auftritte von Union bei den letzten Punktspielen in der regulären Meisterschaft, werfen dann natürlich einen Blick auf die Champions Playoffs, diskutieren natürlich voller Vorfreude, was so rund um das Pokalfinale es Neues gibt, gucken mal kurz auf die Union-Spieler in den Nationalteams und schauen einfach, was es so aktuell um diesen wunderbaren Verein gibt. Mit mir dabei ist Justus vom Fanclub Bi-Union. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Justus.
Moin allerseits, schön, dass ich da sein kann.
Ja, dann lass uns gleich mal sportlich zurückschauen. Wir sind natürlich jetzt schon nach dem ersten Spieltag der Quali-Phase. Trotzdem will ich nochmal das Ende der regulären Meisterschaftsrunde mit dir besprechen. Denn ich finde, so grundsätzlich muss man schon sagen, Union hat das dann im Ergebnis. Wir hatten, glaube ich, eine Episode, wo wir so ein bisschen pessimistisch waren. Aber Union hat das schon ziemlich stark gemacht. 3 Spiele haben wir nicht besprochen. In 2:1 gegen Genk, in 3:0, 2:0 gegen Dender. Und, und dann in sensationelles 3:1 zum Abschluss gegen die Überraschungsmannschaft der Meisterschaftsrunde. Wo ich sage, also dieses Spiel gefühlt, also das kannst du vielleicht besser bestätigen oder widersprechen, war auf jeden Fall eins der stärksten in der Saison.
Das war ein unglaublich gutes Spiel. Dass man da auch am Anfang rausheben kann, ist, dass es auswärts war, das erste Auswärtssieg seit November. Gleichzeitig aber sind wir auch einfach seit November ungeschlagen in der regulären Liga und ich meine im Pokal auch. Und ja, es ist schon alles ziemlich stark. Dieses Auswärtsspiel in Sertragen, das Stadion ist spannend, weil man in diesem Auswärtsblock so komisch hockt. Das wird jetzt wohl aber auch umgebaut. Also die Sertragen spielt hammermäßig starke Saison, auch wenn sie jetzt die letzten beiden Spiele gegen uns, also die letzten beiden Spiele waren gegen uns und wir verloren haben. Ich finde deren Geschäftsmodell auch spannend. Also die gehören ja einem japanischen Konzern oder japanischen Geschäftsmenschen. Und es gibt in Japan dann anscheinend auch Werbung einfach so random für die. Das ist so der japanische Einstieg in den europäischen Fußball, also unabhängig von den großen Ligen natürlich, mit Champions League und EPL und so, da auch viel Werbung sein. Das kann man vielleicht an der Stelle mal erwähnen. Und haben halt auch viele japanische Spieler und sind für viele japanische Spieler auch so ein bisschen der Eintritt in eine Karriere in Europa. Und ja, das Spiel war unglaublich stark, defensiv hat das alles geklappt, nach vorne hat alles geklappt, wir haben mehr Tore geschossen, als wir das sonst tun. Und dadurch, dass Sertragen ja die ganze Zeit nah an Club Brügge war oder sogar davor in der Liga, also in der tabellarischen Position, kann man auch sagen, dass es eine sehr gute Positionsbestimmung war jetzt vor den Playoffs, zusammen mit dem, wir sind jetzt nach dem ersten Playoff-Spiel, das war ja vorgestern, natürlich noch mal mehr, aber auch an dem Moment schon hat man halt die, wenn man jetzt sehr, sehr von oben guckt, das abgestellt, dass man halt auswärts nicht gewinnt, aus Unionssicht. Und ja, hat halt eine der eigentlich besten Mannschaften oder größten Konkurrenzen da ziemlich an die Wand gespielt.
Das war schon sehr eindrucksvoll und entsprechend positiv war dann letztendlich auch der Meisterschaftsabschluss, denn zur Wahrheit gehört auch, dass das letzte Heimspiel gegen Dender, die Tabellenletzter sind, richtig?
Ja, auch abgeschlagen.
Dass man zwar 2:0 gewonnen hat, aber da doch eine recht schwache erste Hälfte geliefert hat. Klar hat man dann das Spiel gedreht. Ja, ich hätte das Spiel so unter klassisches Favoritenproblem. Aber das war nicht so ein sensationeller Auftritt, insbesondere in der ersten Halbzeit. Man hat es dann halt noch gedreht, alles gut. Aber mit dem Auswärtssieg hat man die Meisterschaftssaison gut beendet und hat dann eben tatsächlich auch den ersten Platz gesichert, wo man zwischendurch ja mal breiten Vorsprung hatte, dann wieder Angst haben musste. Aber das ist schon irgendwas, dass man in der regulären Runde und wäre jetzt Schluss, wäre man eben Meister gewesen. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass das Union schafft, aber trotzdem ist es ja, glaube ich, nach dem Aufstieg war man immer in den Meisterschaftsplayoffs. Und das ist schon eine starke Leistung.
Das wurde auch in der belgischen Presse gesagt. Union ist ja aufgestiegen vor 5 Saisons und ist, wie du gesagt hast, immer unter den Top das erste Mal in den Top 4 und danach immer in den Top 6 gewesen. War eigentlich immer in den Top 3, meine ich. Aber davon ab, also unglaubliche Leistung für einen Aufsteiger, den so in Belgien lange keine Mannschaft oder eigentlich keine Mannschaft, von der ich das irgendwie weiß, vielleicht an Werpen so ein bisschen mitgemacht hat, also einfach aufsteigen und dann oben mitspielen. Es spricht schon sehr dafür, dass sehr kontinuierlich gut gearbeitet wird, was ja dann wiederum auch nochmal eine Überlegung wert ist mit der kontinuierlichen guten Arbeit, dass wir ja diese hohe Schlagzahl an Spielern und an Trainern haben einfach, dass diese Kontinuierlichkeit nichtsdestotrotz da einfach da ist und funktioniert. Zu der Saison selber, also wie gesagt, wir sind jetzt lange ungeschlagen, wir gehen da als Favoriten rein. Wir spielen halt nicht den schönsten oder überzeugendsten Fußball der letzten 5 Jahre vielleicht sogar. Also eigentlich haben wir in dem Aufstiegsjahr haben wir den schönsten Fußball gespielt, fast mit. Aber spielen halt jetzt den erfolgreicheren, wenn man sich das so anguckt. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass seitdem wir aufgestiegen sind, wahrscheinlich schon viel länger, seit der Saison ist keine Mannschaft, die als erste die reguläre Saison beendet hat, Meister geworden. Wäre halt gut, wenn wir jetzt, das ist jetzt auch erstmal die letzte Saison der Playoffs. Nächste Saison wird es die nicht geben. Wäre halt cool, wenn wir das beenden könnten, aber das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Spielen. Ich habe bei einem Spiel gestern halt Leute getroffen, die nochmal gesagt haben, hier die Playoffs ist ja eigentlich völliger Unsinn. Und ich glaube, meine Sicht darauf hat sich nochmal so ein bisschen evaluiert. Es ist schon so, dass ich es besser fände, wenn es eine normale Liga wäre. So, also wenn ich da die Wahl habe, will ich das mich gegen Playoffs und so entscheiden. Und davon ab, das offizielle Argument war ja, dass die belgischen Vereine in Europa nicht so gut gespielt haben und dass sie das besser machen. Das tun sie eindeutig auch. Korrelation muss nicht unbedingt Kausation heißen. Also kann auch andere Gründe haben, aber das hat auf jeden Fall geklappt. Aber eine Sache, die wir weniger beleuchtet haben, die aber für die Zuschauer eigentlich ziemlich gut ist, ist, dass halt die letzten 10 Spiele super spannend sind einfach, dass das so eine ganz andere Dynamik hat, die man in der Bundesliga so nicht kennt. Also ich als 96-Fan sowieso nicht, weil wir selten so oben mitspielen. Aber dieser Wert dieser Spiele, dass er so hoch ist dann im Frühjahr und halt höher als anderswo, hat einen Nachteil für die anderen Spiele. Hat dann aber gerade bei einer vielleicht eher kleineren Liga, macht es dann den Saisonabschluss schon spannender und wenn man sich für den Fußball interessiert und darauf einlassen kann, auf dieses komische Format, finde ich schon, dass es auch was hat irgendwo. Also ich kann das schon genießen und denke nicht die ganze Zeit so, boah, finde ich das scheiße. Geht dir das auch so?
Ja, also ich finde, du hast mir das schlüssig erklärt. Also ich bin immer grundsätzlich für den Sport und ich bin immer gegen irgendetwas, was eingeführt wurde, letztendlich fürs Fernsehen, um es spannend zu machen. Und das ist ja bei den Sachen immer so. Und das hast du ja auch in Österreich, wo man dann versucht haben will, irgendwie diesen Energy-Trink-Filiale da irgendwie einzubremsen und hat aber die wirklichen Ursachen gar nicht bekämpft. Also, dass da einfach eine ganz andere finanzielle Kraft war. So, und das, wie hat man es versucht, spannend zu machen mit diesen Playoffs? Natürlich ist das dann auch spannend, du halbierst die Punkte, aber es war dann eben die Situation tatsächlich auch mal so, dass jemand Meister geworden ist, der, wenn man das normal gerechnet hat, ohne Halbierung, gar nicht die Mehrzahl der Punkte hat. Und da sträubt sich was in mir. Aber ich merke das auch, dass man eben jetzt aufgeregt ist bei jedem Spiel und dass ich das Spiel gestern anders geschaut habe, vielleicht als noch vor einem halben Jahr ich ein Spiel geschaut. Das ist schon völlig klar. Und ich erkenne das, dass gerade die Entwicklung in Belgien im europäischen Vergleich, dass die da ist. Und da, klar hast du recht, ich kann nicht belegen, ob das was damit zu tun hat, aber es scheint mir zumindest schlüssig zu sein, dass du natürlich jetzt nochmal wirklich geprüft wirst, wie stabil bist du, weil du eben gegen die Spitzenteams jetzt eben nochmal eine Runde spielen musst und dass da eine andere Situation ist. Das erschließt sich mir schon. Letztendlich werden wir sehen, wie sich das dann nächstes Jahr entwickelt, wie das auch im Umfeld wahrgenommen wird, ob dann wirklich alle glücklich oder zufrieden oder der Großteil, es waren ja nicht alle, die das so wollten, zufrieden ist und wird die Diskussion abwarten müssen. Grundsätzlich ist das natürlich jetzt sehr spannend, die Playoffs. Wir haben natürlich den Luxus, das gehört auch dazu. Bei uns geht es um die Meisterschaft. Ich glaube, die Spannung an der anderen Ende der Tabelle möchte ich nicht haben. So, weißt du, also.
Na klar.
Das ist dann eben auch eine ziemlich harte Situation für die Leute dort. Das möchte ich, glaube ich, auch nicht haben. Aber es ist so, ich meine, Union fairerweise gehört dazu, war jetzt nicht mit 10, 20 Punkten Abstand. Und deswegen brauchst du das eigentlich nicht. Es wäre jetzt weiter spannend geblieben, aber jetzt eben besonders spannend, weil eben nur die oben zusammenspielen. Und ich verstehe schon den Sinn. Und ich tatsächlich denke ich jetzt nicht, dass wir in den Playoffs sind. Das ist furchtbar, sondern ich denke einfach, Mann, das ist spannend und hoffentlich gewinnen wir das so, wie wir das gestern mit etwas Glück gemacht haben, dann auch letztendlich. Ne?
Ja, ich habe noch also zwei Gedanken noch. Bei den Playdowns, also den unteren sechs, ist es ja so, dass die Punkte nicht halbiert werden. Das sollte man vielleicht der Komplettheider dazu sagen. Und es gibt Diskussionen, dass die neue Regelung, also der Übergang zu so einer 18er Liga, wie wir das aus Deutschland oder so kennen, dass viele um den Sport eigentlich das auch nicht für richtig glücklich halten. Und es gibt, also mein Gefühl wäre, dass viele Leute zurück zu Playoffs wollen würden, aber ohne diese Halbierung. So dass man einfach gegen die Top, also die Top 6 dann untereinander nochmal spielt zum Ende der Saison. Was zum Beispiel in der ersten Saison, da waren es wie gesagt nur vier Mannschaften, hätte unser Vorsprung wahrscheinlich dann gereicht, weil so schlecht waren wir in den Playoffs dann auch nicht. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir dann noch Meister geworden wären letzte Saison. So, also das wird es auch nochmal spannender machen. Ich finde es halt wichtig, dass das Format feststeht vor der Saison. Das ist dann auch noch, da kommen wir später nochmal zu. So, also, und dann muss man sich halt aus meiner Sicht auf das Format einlassen und kann natürlich klare Meinung dazu haben, aber es sollte einen halt nicht davon abhalten, das Ganze zu genießen, die Spiele im Frühjahr zu genießen, weil das hat schon auch was, dass sie so intensiv sind, finde ich. Und man muss es dann halt irgendwann so hinnehmen. Und ich fand das dann aber auch im Rückblick auf mich spannend, wie halt diese Diskussion gestern, wo jemand, der halt neu im belgischen Fußball ist, das mit mir sehr eingehend diskutieren wollte. Und ich glaube, vor 5 Jahren hätte ich mich drauf eingelassen und vorgestern hatte ich da keine Lust dazu, das so eingehend zu diskutieren, sondern wollte halt eher das Spiel gucken. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Zurück zur Saison würde ich sagen, wenn das okay ist. Ich denke halt, dass es eine unglaubliche Leistung ist, dass wir diese Leistung gebracht haben, auch wieder von den Punkten und von einfach auch dieser Doppel- oder Dreifachbelastung, die da war, dass wir keinen Einbruch hatten, wie halt letzte Saison das Pokalspiel in Antwerpen zum Beispiel oder halt andere Sachen. Und hoffe halt, dass dieses ein bisschen zähe, dass wir halt auch jetzt sehen mussten in vielen Spielen, zum Beispiel in dem von Denda, aber dieses ein bisschen weniger überraschende und mehr vielleicht aufs Ergebnis spielen und halt stabil hinten super gut Fußball spielen, aber nach vorne nicht immer brillieren, also oder nicht immer so oft brillieren, dass es halt wirklich Spaß macht, dem Offensivfußball zuzugucken, dass das vielleicht auch ein bisschen was mit Energiekonservierung und einfach ein bisschen gewiefter sein und gewiefter in diese Playoffs gehen auch zu tun hat und hoffentlich nicht dann jetzt klasse dafür spielt, steht, dass wir nur noch mit, also dass wir dafür bekannt werden, dass wir, auch wenn wir es in Belgien nicht loswerden werden, den Ruf, nur noch mit solchen Fußballspielen gewinnen.
Wir sind auf jeden Fall, also auf Platz 1 der Tabelle der ersten Runde oder des Grunddurchgangs. Spannend war dann nochmal, wer genau in die Meisterschaftsplayoffs kam. Ich glaube, es gab dann zwischen Genk und Mechelen gab es noch letztendlich eine gewisse Spannung. Auf jeden Fall haben wir jetzt, ja, also Mechelen ist drin, Gent ist drin, Anderlecht ist drin, FC Brügge natürlich, USG und St. Druiden, richtig?
Tröden.
Ja, irgendwann ja. Kriege ich es hin. Das sind diese sechs, die den belgischen Meisterschaftstitel unter sich ausmachen. Zusätzlich sind auch noch die beiden Pokalfinalisten mit Union und Anderlecht dabei. Also die Spitzenteams des belgischen Fußballs. Für diejenigen, glaube ich, Hörerinnen und Hörer, Standard Lüttich ist in der Gruppe B. Also ich glaube, in Deutschland hat Standard Lüttich gerade durch die Beziehung zu Jena, die es da mal eine Zeit lang gab, durch den ehemaligen Inhaber, zumindest ein gewisses Interesse. Und für uns spielt natürlich Cercle Brügge eine Rolle, weil da eine Freundschaft existiert. Die sind letztendlich in der Gruppe C und damit geht es da letztendlich um die Playoffs, um den Abstieg. Wie wird denn die Spiele ausgelost? Gibt es da eine Art offizielle Auflösung oder wird irgendwann der Spielplan veröffentlicht? Ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Ich habe ihn ständig gesucht und dann irgendwann war er da.
Genau, das wird einfach veröffentlicht. Und ich denke, die Tagline der Jupiler Pro League ist ja Unscripted Drama. Ich denke, dass an der Stelle ist es sehr scripted. Also die gucken sich schon an. Also natürlich spielen Sachen eine Rolle, wie bei Vereinen, die das Stadion sich teilen, wie bei Cercle und Club Brügge. Oder auch, wo die in derselben Polizeizone sind, wie Anderlecht und Union, dass man nicht die risikoreichsten Gastmannschaften gleichzeitig quasi sich dahin sammelt oder halt das Stadion gleichzeitig belegt, bei Club und Cercle logischerweise. Und das wird eine Rolle spielen, also dass man mit der Polizei und den Behörden zusammenarbeitet. Und ansonsten geht es aber darum, eine Spannung aufzubauen, dass halt, ja, also dass bestimmte Spiele halt einen bestimmten Spannungsbogen auch ermöglichen, den man natürlich nicht planen kann hundertprozentig, den man aber so ein bisschen unterstützen kann. Und ich denke, dass die Liga das macht. Eigentlich gab es mal Gewissheiten, sodass halt der Erste immer, ich glaube, in einem Heimspiel anfängt und aufhört. Aber wir haben letzte Saison, meine ich, nicht mit einem Heimspiel angefangen. Ah, nee, wir waren ja nicht Erster. So, also das wird auch so ein bisschen gemauschelt und ich weiß nicht genau, was da reinspielt. Es wird sich da noch nicht erklärt bei. Aber man hat dann halt einen Ligaplan, der so zusammen einem vorgesetzt wird als Fan von dem Verband, wie das halt auch bei einer normalen Liga passiert. Hast also keine Auslosung verpasst. Das ist dem Pokal vorbehalten, was sich sehr lohnt, die Pokalauslosung zu gucken. Für nächste Saison, wenn ihr mal nichts zu tun habt, liebe Zuhörenden. Und darüber stolpert, auf YouTube gibt's das, glaube ich, gratis. Und ja, wir spielen, also ich noch mal ganz kurz zu den Mannschaften, die dabei sind. Das Genk nicht dabei ist, ist eine mittelgroße Sensation, wenn man es saisonübergreifend sich anguckt. In dieser Saison hat sich das abgezeichnet, weil die Saisonleistung einfach auch nicht gut war. Nichtsdestotrotz war Genk ja die belgische Mannschaft, die das längste in Europa dabei war, die auch europäisch sehr viel Erfahrung gesammelt hat und ja zum Beispiel gegen Freiburg jetzt auch gar nicht so schlecht aussah in dem Hinspiel und erst im Rückspiel so abgefallen hat, ist. Genk ist, was vielleicht auch nicht alle wissen, der einzige e.V. im belgischen Profifußball. Also ist kein e.V., das ist natürlich anders heißt in Belgien, aber das ist so das belgische Konstrukt, das dem am nächsten kommt und halt kein Betrieb. Das heißt, alle anderen Vereine sind halt eigentlich keine Vereine, sondern ja Betriebe. Und ja, also insofern ist es natürlich so ein bisschen ein Verlust, dass Genk nicht dabei ist. Gleichzeitig ist es ein Riesengewinn, dass Mechelen dabei ist, weil die tolle Fans haben und auch gut gespielt haben diese Saison. Und das ist auch ganz gut, dass es nicht immer dieselben 6 Vereine sind oder dieselben 4 oder so, sondern dass da auch gut durchgemischt wird. Deswegen ist es natürlich auch sehr schön, dass St. Truiden jetzt hier völlig zu Recht mit dabei ist. Ja, Genk hat sich im Prinzip nie erholt davon, dass sie so auseinandergefallen sind in den Playoffs vor einem Jahr, wo sie ja auch mit einem riesen Vorsprung reingegangen sind schon. Und dabei einfach alle Schlüsselspiele verloren hatten und da auch einfach die Nerven flach liegen. Und diese Malaise hat sich bis auch in der Europa League so ein bisschen durch deren Saison auch weitergezogen, sodass da hoffentlich ein Neuanfang zu mehr Stabilität sorgen kann in der nächsten Saison. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie ja in dieser Playoff-B-Runde gegen den, das müsste dann der 5. sein, weil ja beide Pokalfinalisten in den Playoffs sind. Also genau, je nachdem, wo Anderlecht landet in der Endtabelle, halt gegen eine Mannschaft, die irgendwie 4. oder 5. in der Gruppe A ist, noch spielen, um halt den letzten Conference League Spart-Qualifikationsplatz zu ergattern. Das heißt, es kann sein, oder die Chancen stehen nicht bei null, dass wir sie in Europa sehen nächste Saison, aber dazu müssen sie sich halt sowohl unter diesen 6 Mannschaften in der B-Staffel durchsetzen, als halt auch gegen eine Mannschaft aus der Playoff-Staffel. Und das ist dann natürlich schon so ein bisschen Gewürfel, wenn man sich anguckt, wie wichtig Geld aus Europa und auch für so eine Entwicklung, um die halt sowohl für den Kaderplanung als auch für das Finanzielle, das wie wichtig so eine Europa-Qualifikation sein kann, ist es natürlich ungut, dass das so gewürfelt ist. Aber so andererseits von dieser Emotionalität lebt der Fußball halt auch. Ja, das war mein Wort zu Genk. Und ja, wir spielen jetzt, ich habe die Reihenfolge nicht vor Augen, sondern nur so grob im Kopf, haben ja gegen St. Truiden schon heim gespielt.
Spielen jetzt nach Mechelen.
Wochenende genau. In Mechelen, genau. Spielen, wollen wir das aber durchgehen? Spielen natürlich. Dann gegen Anderlecht bin ich im selben richtigen Monat hier? Wir haben April, genau. Wir haben dann Club Brügge zu Hause am 19. Spielen dann unter der Woche gegen das ist Gent. Am 22. haben dann das Derby in Anderlecht. Das ist das letzte Heimspiel, das wir verloren hatten, war auch auf Anderlecht. Am 26. spielen dann in St. Truiden am 2. Mai. Spielen gegen Mechelen zu Hause 10. Mai. Dann haben wir am 14. das Pokalfinale gegen Anderlecht, wie gesagt, wieder. Spielen dann in Brügge 17. Und dann haben wir noch ein Donnerstagsspiel, das ist in Gent am 21. Und das letzte Saisonspiel ist dann zu Hause gegen Anderlecht, ja, am Sonntag, den 24. Das ist eine Woche später als die zweite Bundesliga. Das müsste dann auch für die Bundesliga gelten, denke ich. Was da bei der Planung vielleicht rausfällt, also auffällt, ist natürlich, dass wir erst Pokalfinale und dann Club Brügge auswärts, ist natürlich eine krasse Belastung. So, also da haben wir quasi zwei englische Wochen hintereinander. Oder halt Sonntag, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, die letzten fünf Spiele. Darunter halt zwei entscheidende irgendwo. Und das Derby gegen Anderlecht zu Hause, das heißt, wenn es knapp bleiben sollte, würden wir gegen Anderlecht Meister werden, was natürlich auch scripted Drama ist und kein unscripted, so in dem Sinne. Aber natürlich, wenn es denn passieren sollte, emotional wahrscheinlich nochmal anders laufen sollte als das Spiel gegen Gent in der letzten Playoff-Saison.
Es wird auf jeden Fall es werden spannende neun Spiele. Das erste, über das wir gleich reden, das haben wir gewonnen mit 1-0. Und der FC Brügge bleibt mit einem Punkt hinter uns. Die haben ihr erstes Spiel nun auch 4-2 gegen Anderlecht gewonnen. Das heißt, es bleibt spannend und es läuft natürlich auf dem Titelkampf zwischen den beiden so ein bisschen hinaus. Also das deutet sich schon an, habe ich so das Gefühl. Vielleicht können wir gleich in das Spiel von gestern gehen. Wir gewinnen 1-0. Auffällig war neu die Trikots, die Rückennummern, wenn ich es richtig verstanden habe. Sollen das Unterschriften von Fans sein? Das war so ein bisschen schwierig zu erkennen, deswegen wundert es mich, dass das genehmigt wurde. Ich glaube, in Deutschland wäre das nicht genehmigt worden. Aber was steckt für eine Aktion dahinter?
Ich habe das gar nicht mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lief völlig an mir vorbei. Sah im Stadion aber auch nicht, also man hat erkannt natürlich, wer was ist und die Nummern waren auch zu sehen. Auf dem Fernsehen natürlich schlechter. Ich habe mich aber nicht damit beschäftigen können, wo das herkam und fand das auch optisch nicht ganz so schön.
Nee, war es nicht gelungen. Also man kennt ja so eine Fläche, meistens macht man das so als Balken irgendwie vorne drauf, wo dann so Unterschriften und Namen von Fans drauf sind, die jetzt zum Beispiel bei einer Aktion was Geld auch gegeben haben oder so. Das wird hier wahrscheinlich nicht der Hintergrund gewesen sein. Vielleicht findet man das aber nochmal irgendwie raus. Wie fandst denn du dieses Spiel sportlich?
Es war bei weitem nicht so überzeugend wie das Auswärtsspiel gegen St. Truiden davor, zwei Wochen davor. Wir waren die bessere Mannschaft und defensiv ist es halt unglaublich stark und das wird halt gerade in den belgischen Medien und auf dem belgischen Social Media natürlich auch nicht so ernst genommen wie vielleicht in anderen Fußballmärkten. Also ich will jetzt nicht zum Italiener mutieren, aber ich glaube auch in Deutschland ist uns das, also sind wir da anerkennender als Menschen in Belgien das sind. Zumindest wenn man nicht gerade Bayern-München-Fan ist vielleicht. Ich glaube, da sind die Ansprüche nochmal andere. Oder auch im Medienumfeld um Bayern-München, würde ich jetzt mal so sagen. Aber solange wir Spiele so gewinnen, werden wir halt Meister. So, was soll ich jetzt sagen? Der eine Nachteil war natürlich der Elfmeter. Der hätte gegeben werden können in der, ich glaube, 80. Minute oder so, also kurz vor der Nachspielzeit, an St. Truiden, der aber nicht gegeben wurde. Social Media ist da sehr kritisch gegenüber den belgischen Schiedsrichtern und dann auch gegenüber dem Erfolg von Union. Ich glaube, dass das aber eigentlich eher ein Kann-Elfmeter ist und kein Muss. Und es halt auf den Zeitlupe-Bildern schlimmer aussieht, als es eigentlich ist. Und kann damit so leben. Ich denke, dass das okay war, dass wir so gespielt haben. Wir müssen uns aber eine sehr, sehr dicke Haut anziehen, wenn wir jetzt jedes Spiel so spielen sollten und gewinnen sollten. Im Sinne von, ist das jetzt guter Fußball oder nicht? Und daraus ergeben, ist das denn jetzt verdient oder nicht? So, ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir so eine Stürmer-Malaise haben. Die ist ja weg, würde ich sagen. Um nochmal die letzten Saisons, die letzten Folgen so ein bisschen in den Kopf wieder zu holen. Siehst du das auch so?
Ja, ne, grundsätzlich belegen das ja die Ergebnisse trotzdem, also weiß nicht, also das Thema Promis Davis ist ja trotzdem verletzt und wird die Saison vermutlich auch nicht mehr kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ganz offensichtlich hat man ein System gefunden, dass das funktioniert. Mir ist halt, also dieser Unterschied zwischen dem letzten Meisterschaftsspiel und dem gestrigen Spiel gegen dieselbe Mannschaft, der war schon einfach zu sehen und ich krieg's nicht so richtig erklärt. Also wir haben das Glück, dass wir wieder unseren großen Keeper hinten drin haben, also müsste das Sicherheit geben. Das spricht ja für das, was du sagst, dass wir defensiv außerordentlich stabil sind. Aber natürlich wurden wir dann halt zum Ende schon sehr anfällig und ja, also das ja, war dann eben zum Ende doch ein gewisses Risiko. Und da haben wir uns eben, glaube ich, 2 gelbe Karten auch abgeholt. Auch unser Kapitän hat wieder eine bekommen, die dann halt irgendwann entscheidend werden können. Und deswegen, ja, wusste ich nicht so richtig, wie ich mit dem Spiel umgehen soll, weil gefühlt war es ein 1-1 dann durch die zweite Halbzeit. Ich bin froh, dass es keins ist. Aber du sagst ja immer, das ist eben eine lange Saison und es braucht solche Spiele und wir sind hinten stabil und wenn wir vorne eins kriegen, dann ist ja alles in Ordnung. Aber klar, wär ich ein bisschen entspannter, weil du das Thema Stürmer angesprochen hättest, wenn wir da vorne einen Promise Davis hätten.
Nein, ich denke auch, ich mache jetzt mal eine Voraussage, sowas mache ich eigentlich nicht, dass er gegen Anderlecht irgendwie 20 Minuten vor Schluss eingewechselt wird und dann 2 Tore macht und wir die Meisterschaft deswegen gewinnen. Wenn wir jetzt schon so drüber nachdenken, das wäre vielleicht allen zu wünschen. Mir wäre zu wünschen, dass es früher passieren würde, weil ich eigentlich die letzten 3 Spiele verpassen werde, im Stadion wahrscheinlich. Es sei denn, es gibt so das unscripted Drama und ich muss dann unbedingt zu einem Spiel hin und dann vielleicht kriege ich das hin, aber ich werde auf jeden Fall 2 von den 3 verpassen und muss halt gucken. Geplant ist jetzt sogar alle 3. Aber davon ab sehe ich das ähnlich wie du. Ich denke, dass es jetzt sehr abhängig davon sein wird, wie die nächsten Spiele laufen. So, wir haben machen jetzt kein Feuerwerk der Fußballkunst, der Offensivfußballkunst, die ganze Saison schon nicht. Wir haben trotzdem uns um die Punkte immer gesammelt. Und immer dann, wo man sich gedacht hat, boah, das Spiel war jetzt wirklich schleppend, war das nächste dann eigentlich ganz okay. Ich glaube, wir haben in Mechelen auch noch nicht gewonnen seit Wiederaufstieg. Von daher wäre das ja ganz gut, nächsten Sonntag da an der Statistik mal zu arbeiten. Und ja, insofern finde ich das schwierig, dazu jetzt mehr zu kommentieren, bis auf, ich werde das katastrophal sehen, wenn wir jetzt viele Spiele so spielen werden und verlieren, wäre das schlecht. Wenn wir jetzt viele Spiele so spielen werden und gewinnen trotzdem oder halt genug Punkte holen, um voll Brücke zu bleiben, fände ich persönlich das jetzt nicht so schlimm. Wäre eher genervt davon, dass man sich dann die ganze Zeit wieder rechtfertigen muss. Oder ich zumindest das Gefühl habe, mich rechtfertigen zu müssen. Vielleicht muss ich das gar nicht. Wenn wir, was ich halt das Beste fände, wäre, dass es halt dann jetzt zwischendurch auch wieder Spiele gibt, die viel überzeugender sind und wir das so ein bisschen abhaken können. Wenn das letzte Szenario eintreten sollte, dann haben wir jetzt sehr lange über was geredet, wo wir im Nachhinein vielleicht gar nicht hätten reden müssen. Wahrscheinlich ist entsprechend dann wahrscheinlich Szenario 2 und 3, dass es sich irgendwo in der Mitte trifft.
Nochmal für mich zum Verständnis, also wir hatten zum Ende der Meisterschaftssaison 3 Punkte Vorsprung auf FC Brügge, das ist jetzt ein Punkt. Ich nehme an, dass bei einer Halbierung 1,5 dann eben abgerundet wird, ja?
Das ist dann, ich glaube, Club Brügge steht dann in der Tabelle mit Sternchen und die Clubs mit Sternchen sind immer bei Punktgleichheit unter denen ohne Sternchen, unabhängig des direkten Vergleiches und unabhängig der Tordifferenz.
Gut, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir haben die Spiele schon genannt. Der Auftakt ist gemacht. Wir haben 36 Punkte und jetzt haben wir 9 Spiele. Wenn wir alle die 9 Spiele knapp, aber eben mit 1-0 gewinnen, ist keiner von uns traurig. Das kann dann so entsprechend weitergehen. Aber natürlich werden, glaube ich, die nächsten 2 Spiele, die machen schon erstmal einen klaren Fingerzeig.
Wir können jetzt auch alle gewinnen, bis auf die beiden gegen Club Brügge, wenn wir die unentschieden spielen, sind wir auch Meister.
Ja.
Aber ja, natürlich.
Und spannend bleibt es auch hinsichtlich Pokalfinale. Es ist weiterhin so der 14. Mai. Alle oder viele freuen sich auf das Spiel gegen Anderlecht. Wie ist die Situation rund um die Ticketnachfrage? Ich weiß gar nicht, es ist ja nun, wir hatten, glaube ich, das letzte Mal das so besprochen im Podcast. Also jetzt ist klar, dass dieselbe Tribüne wieder wie beim Pokalsieg 2024. Nimmst du so die Stimmung wahr? Wie nimmst du so die Resonanz der Tickets wahr? Hast du da Informationen?
Wir haben ja eine Linie, wie sagt man es auf Deutsch, einen Kontakt in das Ticketing-Team von Union, da wir als Fanclub mit denen natürlich auch zusammen kommunizieren viel, zusammenarbeiten so ein bisschen darüber, wie es halt über die Fanclubs läuft. Die Nachfrage ist ein bisschen, das finde ich jetzt auch nicht überraschend, nicht ganz so groß wie beim ersten Pokalfinale vor 2 Jahren, was natürlich ein bisschen schade ist, aber wenn man logisch drüber nachdenkt, so funktionieren halt Events und so funktioniert halt so ein Enthusiasmus und das ist dann auch wieder dieses andere Problem, dass das Stadion halt immer ausverkauft ist und es halt einfach schwer ist, Leute in diesen Club zu ziehen, nicht nur, weil Leute eine Aversion dagegen haben, so Events-Fans oder Erfolgsfans zu sein, also die Leute, die wir gerne anziehen würden, denke ich, sondern halt auch einfach, weil es schwierig ist, Karten zu kriegen und man dann, wenn man neu in der Stadt oder neu beim Fußball ist, es nicht so einfach hat, eine Connection zu einem Team zu bringen, gerade wenn dieser Verein ja eigentlich sich davon lebt, dass er offen ist, sowohl in dem, wie neue Menschen auf der Tribüne willkommen geheißen werden, als auch in der Ticketgestaltung. Das ist ja auch kein Fall. Also selbst vielleicht zur Bundesliga ist es ja relativ günstig, zur Union zu gehen. Und das, ja, ist insofern natürlich schade, dass sich dass der Club da so ein bisschen auf der Stelle tritt. Aber es ist jetzt auch nicht überraschend und eigentlich auch was, wo wir schon drüber gesprochen haben. Was jetzt nochmal spannend wird, ist halt, es wird sicher Leute geben, die eine eigentlich eher zu Anrecht halten, die aber eine Verkaufshistorie bei Union haben. Ob dann die quasi von der Anderlecht-Seite die Tickets halt von quasi in dem, also es sind offiziell Gästefans, also von den Pokalgegner-Finalisten, also von dem anderen Finalisten aufgekauft werden. Das wäre natürlich ein bisschen unglücklich. Ich weiß auch, habe auch nichts dazu gelesen, wie die Polizei dazu vorgehen wird. Wahrscheinlich musst du dann trotzdem sehr inkognito ins Stadion gehen, aber das wird dann die Leute nicht davon abhalten. Das kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Anderlecht hat trotz des Misserfolges zurzeit auch eigentlich eher einen Boom von dem, wie viele Leute hingehen und hätte sicher kein Problem damit, da auch bei uns die restlichen Karten aufzukaufen, allein vom Interesse her. Insofern ist die Hoffnung bei mir, dass halt jetzt dann doch viele andere Leute noch dazukommen, aber wahrscheinlich können wir uns darauf einstellen, dass in den nicht ganz so schönen Plätzen, die halt nicht ganz so zentral auf der Fantribüne sind oder halt in dem Oberrang, der relativ klein ist, dass da auch wieder eine zumindest im Herzen zwischen den uns Gelb-Blauen zu sehen sein werden. Aber das sehen wir dann und die meisten Menschen, die außerhalb dieses harten Kerns, hat man im Niederländischen, sind, also der organisierten Fanszene, das ist vielleicht so eine ungefähre Übersetzung, kommen eigentlich auch miteinander ganz gut klar, also sowohl von Union als auch von Anderlecht-Seite. Von daher erwarte ich da, wenn da jetzt nicht ganz Komisches passiert, eigentlich keinerlei Probleme an der Stelle. Aber es ist natürlich schon eine Überlegung, wenn man darüber redet. Ansonsten ist die Vorfreude groß. Ich habe viele Freunde auch aus Deutschland und anderen Teilen Europas, die kommen werden, die sowohl schon Union-Fans sind, als auch die, sag mal, interessierte Neulinge sind. Also insofern, da funktioniert das ganz gut. Oder auch ein paar Groundhopper, die, von denen ich das weiß, die befreundet sind, denen ich da auch zu Tickets geholfen habe. Und ja, das ist so ein bisschen die Situation. Andererseits ist jetzt gerade die Konzentration ein bisschen mehr auf die Playoffs als auf dieses Pokalfinale. Das läuft halt so ein bisschen im Hintergrund her in der Vorbereitung, denke ich, weil halt die Playoffs einfach viel konkretere Spiele sind. Da jetzt auch viel mehr Spannung ist natürlich. Und das vielleicht aus so einer Fanclub-Sicht natürlich auch viel mehr zu organisieren ist. So Busse und so weiter und so fort.
Dann lass uns ganz kurz in ein ganz anderes Segment gehen. Belgien und die WM. Du bist Belgien-Nationalmannschaft, interessiert dich nicht so sehr, richtig?
Würde sagen, ich bin Sympathisant, aber ich verfolge es überhaupt nicht. Insofern, ich weiß, dass sie jetzt gegen die USA gewonnen haben. Ich habe halt den Fehler oder keine Ahnung, ich habe, als die WMs an Katar und Russland gegeben wurden, gesagt, dass mir das zu doof ist und ich deswegen diese WMs auch nicht schauen werde. Habe das auch bis auf ein Belgien-Spiel in Russland durchgehalten und habe mir dann überlegt, weil jetzt die FIFA mich mehr direkt nervt und also weniger die Situation in den USA auch, aber den Super Bowl zum Beispiel habe ich dann trotzdem auch geguckt, dass ich mir jetzt trotzdem leicht fällt, das auszuweiten auf diese WM, was natürlich zu Ungunsten von Kanada und Mexiko geht. Aber bis jetzt bin ich nicht im WM-Fieber und wahrscheinlich werde ich die WM auch nicht groß, also ein bisschen verfolgen, aber nicht groß gucken. Insofern hatte ich jetzt auch keinen Sinn, mich irgendwie in das belgische Nationalteam reinzufuchsen an der Stelle.
Das kann ich gut nachvollziehen und ich denke, so das nicht zu gucken, gibt es viele, viele Gründe. Mir geht es um was anderes. Also klar ist die belgische Nationalmannschaft gegen Mexiko 1-1, gegen die USA 5-2, was dann, glaube ich, in den USA einige doch erschreckt hat, dass das so deutlich war. Aber mir geht es um das Spiel in der WM-Quali um Schweden, die gegen Polen gewonnen habt. Und dort war Besford Zenelli.
Ja.
Der dort im Team steht und damit im Prinzip den Weg zur WM findet. Wer von Union wird noch bei der WM spielen dann? zwangsläufig.
Wenn wir Glück haben, Promise David natürlich. Ich denke, aus Europa ist mit Cinelli sind wir auch durch. Ich glaube, von den Belgiern fährt keiner mit. Und bin mir aber bei den afrikanischen Ländern nicht ganz sicher, ob ich da nicht irgendwie Sorgan oder so. Bei ehemaligen Unionern ist es natürlich spannender, da hat man Dennis Undorf. Ja, das werden wir jetzt, glaube ich, nicht weiter groß diskutieren müssen. Eckhard Ayensa hat ja eine iranische oder halb iranische Mutter und hätte für den Iran spielen können, der jetzt natürlich nicht spielen wird. Das stand zur Debatte, meine ich. Und ja, okay, das ist auch das, was ich drauf habe an den ehemaligen Spielern. Da habe ich sicher auch welche vergessen, was dem zu schulden ist, dass ich jetzt im internationalen Fußball das nicht eng verfolge an der Stelle.
Trotzdem noch mal ganz kurz zu Dennis Undorf. Kriegst du das so ein bisschen mit? Also Dennis Undorf hat ja seine spezielle Geschichte. Unser Rolls-Royce-Fahrer, da war er ja irgendwie ganz groß in der Zeitung mit den vier Buchstaben. Und nun ist er wieder Mittelpunktthema rund um die Qualitäten des Trainers Nagelsmann, wo halt viele Journalisten sich oder kritisch fragen, wie man ja in so einer Situation völlig ohne Not so einen Spieler so angehen muss, indem man eben wohl offensichtlich auch von vielen gesagt zutreffend zwar formuliert, dass er so den ersten Teil des Spiels nicht so stark war und dass man ihn eben nicht von Anfang an bringen will. Aber dass man das durchaus auch souveräner formulieren kann, bekommst du das so ein bisschen mit?
Ich habe das mitgekriegt, sowohl um die Kritik an Nagelsmann als auch um die Situation um Dennis. Natürlich pikant, dass es ihn sich um ein Spiel in Stuttgart so kristallisiert hat, wo die Fans ja ganz klar auf Dennis Seite sind. Ja, das ist halt die Spekulation, also es könnte natürlich sein, dass Nagelsmann das macht, um ihn so ein bisschen zu triezen und sozusagen hier, wir wollen, dass du dein Bestes gibst. Und das kitzeln wir am besten bei dir raus, indem wir dir das nicht versprechen, sondern das so ein bisschen wie so eine Karotte von einem Esel hergaukeln. Ist eine, die ist zweite. Ich glaube, dass mein Nagelsmann zumindest von außen, ja, ich weiß nicht, um den Vorwurf machen, ist vielleicht ein bisschen stark, aber zumindest die Spekulation auch nennen darf, dass er vielleicht im Umgang mit Spielern nicht ganz so gut ist. Und da interne Kommunikation und Motivation eigentlich Luft nach oben ist, indem wie er das angeht. Von außen betrachtet finde ich mich da schon wieder in dieser Aussage, in dem, was ich mitgekriegt habe, darum, dass es jetzt auch, wie gesagt, nicht so, ich morgens, wenn ich aufstehe, das als erstes checke. Ja, so, ich finde das eigentlich eher unterhaltsam. Ich finde, Dennis ist, aus meiner Sicht, war das schon bei den Jahren, wo er bei Union war, reif genug, um das vernünftig einzuschätzen und da seine eigenen Schlüsse draus zu ziehen und hoffe einfach, dass sich nicht verletzt und da nicht irgendwie in den Übermund getrieben wird oder so, sondern dass er einfach weiter sein Ding durchzieht und dann wird er schon zu seinen Chancen kommen bei der WM, genauso wie er bei diesem Spiel in Stuttgart da zu seinen Chancen gekommen ist. So, also es bleibt ihm natürlich auch nicht viel anderes übrig. Ich denke nicht, dass es klug wäre, jetzt an Nagelsmann vorher zu sägen. Die WM steht kurz davor. So, also wenn wir das machen, dann übernehmen wir ja das Geschäftsmodell der Zeitung mit den vier Buchstaben, was ich für unklug halte. Und also da muss man nicht in diesen Chor mit einstimmen, sondern einfach so ein bisschen von außen sitzen, ein bisschen abwarten und hoffen, dass Nagelsmann entweder weiß, was er tut oder lernfähig ist. Und wenn er das tut, dass sein Plan da auch aufgeht und hoffen, dass Dennis nicht zu nahe geht. Und ansonsten kann man sich, glaube ich, da auch, also zumindest wenn jetzt nicht irgendwie der Riesenfan ist der Nationalmannschaft, auch einfach zurücklehnen und das einfach interessiert beobachten, ohne alles kommentieren zu müssen.
Noch eins von einem ehemaligen USG-Spieler, Victor Boniface, ist nach seiner Verletzung jetzt ins Training zurückgekehrt, war deswegen in den Medien, weil er recht kräftig ins Training zurückgekehrt ist, aber das ist eben auch Thema gewesen und hinsichtlich Ernährungsdisziplin will der Verein arbeiten, aber was wohl außergewöhnlich ist, eben, dass er auf Einzeltraining nur eine Einheit gesetzt hat und dann sofort ins Teamtraining eingestiegen ist. Das heißt, er will Werder helfen und Werder braucht auch seine Hilfe, aber dann muss er eben fit sein. Bis dorthin ist offensichtlich noch ein bisschen im Weg. Okay, so wie zu Ex-Unionern. Dann gibt's ein Thema, was über die Internetseite, habe da überhaupt keine Informationen, sondern habe das erste Mal über die Internetseite von ESG erfahren. Union schaut nicht weg ist dort ein Thema und bezieht halt Klarstellung zum Thema sexualisierte Gewalt im Umfeld vom Spielen. Hier gab es offensichtlich eine konkrete Schilderung einer Union-Anhängerin und der Verein hat das aufgenommen und hat nochmal klar gemacht, wie der Verein Fußball sehen will. Und es gibt da ja auch ein entsprechendes Awareness-Team, aber hat dazu auch Stellung bezogen, hat es nicht irgendwie unter den Teppich gezogen. Das fand ich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig, da klar Positionen zu ziehen. Klar muss man nochmal kritisch prüfen, was kann man an Prävention oder was kann man auch grundsätzlich mehr machen, aber der Verein tut dort schon eine Menge. Kennst du so ein paar Geschichten noch drumherum? Weißt du da mehr?
Ja, ich habe ein paar Gedanken dazu, weil das auch kontrovers diskutiert wurde bei uns. Und am Anfang dachte ich, als ich das zuerst gelesen habe, oh, eigentlich gut, dass wir darüber reden und das geht gar nicht, dass sowas passiert und es ist gut, dass der Verein da auch Stellung gegen bezieht und das stimmt auch alles. Zum Vorfall selber, wer das jetzt nicht gelesen hat, kann man vielleicht sagen, dass halt eine Anhängerin halt einen Sex bedrängt wurde, auf eine Art und Weise, wo das der Polizei und der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurde, wo die Staatsanwaltschaft entschieden hat, es nicht weiter zu verfolgen. Und der Verein hat dann gesagt, das reicht uns nicht und deswegen gehen wir jetzt in der Kommunikation hier an der Stelle. Es geht wohl um ein Auswärtsspiel auch, was nicht unwichtig ist für das, was ich gleich sagen werde. Dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft da nicht so vorgehen, wie man sich das wünscht, ist, denke ich, eine Sache, ist nicht überraschend, weil es halt kein schwerer Fall ist in diesem Spektrum an nicht akzeptablen sexuellen Übergriffen, die leider viel zu oft passieren noch in unserer Gesellschaft. Ich befürchte auch, dass es eine Art von Übergriff war, die es auch in vielen anderen Situationen rund um den Männerfußball leider gibt, wo bei vielen anderen Vereinen das einfach hingenommen werden würde. Also das ist jetzt kein, wie gesagt, kein schwerer Fall innerhalb dieses Spektrums, sondern was, wo man in früheren Zeiten oder in weniger ambitionierten Umfeldern auch einfach drüber hinweglächelt. Nichtsdestotrotz ist der vermeintliche Täter dem Verein wahrscheinlich bekannt und ist, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch jemand, dem ähnliches grenzüberschreitendes, aber halt nicht gesetzüberschreitendes Verhalten schon länger und öfter mal vorgeworfen wird, wo sich eigentlich die Frage stellt, warum der Verein da nicht mehr von seinem Hausrecht aktiver Gebrauch macht. Meines Wissens nach ist die Person auch bei Heimspielen, hat sie kein Hausverbot. Ja, ich glaube, da ist das belgische Recht nah genug an dem deutschen dran, dass ein Hausverbot ja ohne weiteres möglich wäre für solche Fälle. So, und daran hat sich die Kritik bei uns im Fanclub kristallisiert und hat mich dann auch von meinem ursprünglich eigentlich eher positiven Fazit oder Eindruck dazu, dass es überhaupt thematisiert wird, nochmal umdenken lassen. So, und es zeigt halt, dass das einfach ein Thema ist, wo Organisationen vielleicht dann trotzdem nicht das, also der Meinung sind, dass sie alles tun, was sie tun können an dem Thema, zu dem Thema, was aber vielleicht dann gar nicht in dem Moment gar nicht der Fall ist. Also, dass man halt als Verein das dann an Möglichkeiten nicht denkt oder sie halt aus irgendeinem Grund ausgeschlossen hat, über die man eigentlich hätte nachdenken sollen, die vielleicht der Situation dann auch gerechter werden könnten und die den Teil der Situation gerader biegen könnten oder zumindest halt Wiederholungsgefahren ein bisschen eindämmen könnten. Ich weiß nicht, wie das Hausrecht an der Stelle legal bei Auswärtsspielen aussieht. Kann natürlich sein, dass es auch damit zu tun hat. Da hätte man an der Stelle aber anders kommunizieren können und wahrscheinlich auch müssen. Und da müssten dann die Vereine untereinander nochmal gucken, dass sie vernünftige Regelungen finden könnten. Wenn das jetzt, also wenn es daran herhalten sollte, was sein kann, aber was ich für unwahrscheinlich halte. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. Andererseits sind wir halt der einzige Verein in Belgien, der so ein Care-Team hat, das halt nicht nur normale Ordner sind, sondern halt geschulte Menschen mit andersfarbigen Westen, die in Heim- und Auswärtsbereichen dabei sind, auf Vereinskosten, die einfach Ansprechpartner sind, weil sie halt an der Stelle geschult sind, was ein Konzept ist, das wir aus dem Nachtleben in Brüssel übernommen haben, was im Nachtleben in Brüssel sehr gut funktioniert. Und es ist jetzt nicht so, dass wir als Verein da oder auch als Fanszene da völlig wegschauen. Es ist aber halt auch so, dass das alles für einen Verein mit so wenig Mitarbeitern wie Union, das spielt vielleicht auch nochmal eine Rolle, dass das natürlich alles, also es soll jetzt keine Ausrede sein, aber das ist vielleicht nochmal was, wenn wir über den Verein als gemanagtes der Organisation sprechen, eine Rolle spielen kann, dass wir da nicht die Hände in den Schoß legen, an der Stelle vielleicht aber zu sehr. So.
Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das einzuordnen, gerade auch mit den einordnenden Informationen, hilft das so ein bisschen, das zu sehen. Grundsätzlich engagiert sich der Verein, aber du, so wie du schilderst, wäre in solchen Fällen, insbesondere wenn jemand bekannt ist, es, glaube ich, notwendig, mehr und weiter zu gehen, und eigentlich müsste es die Möglichkeiten auch geben und sollte dann halt auch Thema unter den Vereinen werden, um das Thema Auswärtsfahrt dann eben auch lösen zu können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Heimspiel, dass es da eben diese Möglichkeit nicht gäbe. Und dann müsste man sie letztendlich auch ziehen. Das wäre dann auch eine wirksame Reaktion. Okay, vielen Dank. Ein Thema, was mir noch wichtig ist, bevor du noch zwei wichtige Themen hast, was mir aufgefallen ist. Royal Union Saint-Gilloise hieß von 1973 bis 1983 Royal Union. Also das Saint-Gilloise wurde dann aus dem Vereinsnamen eine Zeit lang rausgestrichen, und damit verbunden war offensichtlich auch also ein anderes Logo, was in der Zeit ja moderner wirken sollte. Also offensichtlich ist erstmal, die Buchstaben SG wurden aus dem Logo entfernt, dann wurden die beiden Kreise mit einem R und U gefüllt, und dann gab es ein ganz neues Vereinswappen, was ganz komplett neu gestaltet war. Das erschien dann wohl 1975 und ja, war dann wohl bis 1983, als eben der traditionelle Name wieder eingeführt war, das Signet. Der Verein hat das jetzt nochmal aufgenommen und hat so eine Vintage-Kollektion herausgegeben mit Schals, T-Shirt, Basecap, was weiß ich, alles mit in diesem Logo gestaltet. Und das ist schon was, ja, also das Logo unterscheidet sich also signifikant. Ich werde jetzt auch nochmal einen Link in die Sendungsnotizen packen von dem besonderen Logo, was der Verein ja heute so oder so hat oder auch früher hatte. Und das unterscheidet sich wirklich nochmal signifikant. Es ist eine ganz andere Welt und passt tatsächlich auch in die Jahre 73 und 83. Man wollte damit die finanziellen Schwierigkeiten verhindern. Die Geschichte zeigt, dass das mit einem Logo nicht gelungen ist und auch nicht mit diesem. Trotzdem finde ich es ganz schön, dass der Verein das jetzt nochmal spielt. Die Sachen sehen gut gestaltet aus, sind online zu kaufen und wurden wohl auch in so einem separaten Vintage-Shop, wenn ich es richtig verstanden habe, in Brüssel verkauft. Ich finde es eine coole Geschichte und bereichert mein Wissen so über den Verein. Ich kannte das Logo zwar, die Geschichte dahinter so detailliert nicht. Kennst du da mehr Hintergründe, wie es dazu kam, und wie hast du es wahrgenommen?
Ich kenne leider nicht auch nur die Hintergründe, die in diesem Artikel stehen dazu. Ich habe zwar zwei größere Bücher zu Union, die ich auch schon ganz gut durchgelesen habe, aber anscheinend in den 70ern nicht ganz so sehr. Ich finde das Logo erstmal optisch super cool, und es wirkt eigentlich eher fast wie 80er und 90er. Also man war da so ein bisschen seiner Zeit voraus, finde ich. Also das ist, guckt euch das gerne auf der Webseite an. Ich werde es jetzt nicht versuchen, das zu beschreiben. Aber insofern ist die Vintage, es ist ja Teil der Historie des Clubs und ist als Vintage-Edition sicher eine coole Sache für Fans und ein guter Engel, um nochmal neue Sachen aufzulegen für Menschen, die da Geld für ausgeben wollen. Ich finde die Story auch spannend. Ein Hintergrund ist, also lest euch den Artikel gerne durch, wir werden den verlinken, dass der Stadtteil oder die Stadt oder der Bezirk, oder wie auch immer man das nennen und Kommune übersetzen möchte, von Saint-Gilles halt dem Verein nicht helfen wollte, der in Schwierigkeiten war. Und es war im Prinzip Rache von dem Vereinspräsidenten, für 10 Jahre lang den Namen Saint-Gilles zu tilgen aus dem Logo und aus dem Auftritt und aus dem Namen und allem. Gut, dass sie sich einigen konnten und dass nur ein Kapitel in der Geschichte blieb und nicht quasi sich so durchgezogen hat. Finde ich persönlich. Ja, ich denke, dass man da gut mit umgehen kann. Kann jetzt sagen, ist es gut oder schlecht, dass der Verein mit sowas Geld verdient, aber letztendlich ist es Aufgabe. Also ich meine, auch EVs machen das ja so, also zumindest die in den höheren Ligen, dass sie irgendwie Sondertrikots und Vintage-Kollektionen aufsetzen. Mein deutscher Verein hat jetzt eine Baseball-Kollektion, also mit so Baseballjacken und so aufgesetzt, die sogar so College und Baseball heißt die, glaube ich, obwohl halt Baseball gar nicht in dem Mehrsportverein gespielt wird. Aber optisch ist es schon ganz cool, und eine meiner liebsten Jacken von eben dem Verein ist auch aus einer Koalition mit New Yorker entstanden, anno dazu mal. Und so, insofern alles cool, lest euch den Artikel gerne durch. Es ist optisch wirklich sehr schön und es ist natürlich auch cool, dass man sich mit sowas annimmt. Ich denke, zum Hintergrund habe ich nur was zum Spekulieren. Ich denke, es hat aber damit zu tun, dass unser Vertrag mit Nike ausläuft und wir wahrscheinlich einen neuen Trikotsponsor, also Kit-Sponsor haben werden im nächsten Jahr. Das heißt dann auch, dass ihr, obwohl die eigentlich für 2 Jahre angelegt sein sollen, wahrscheinlich ein neues Auswärtstrikot kriegen werden nächstes Jahr und ihr dann jetzt die letzte Möglichkeit habt, das Auswärtstrikot dieser Saison zu kaufen mit der Karte von Saint-Gilles aus dem Gründungsjahr drauf, was aus meiner Sicht ganz gelungen ist. Und das ist sicher, also ich denke, dass es halt nicht zusammen mit Nike gemacht wird, sondern davon unabhängig, hat mit einer Unzufriedenheit damit zu tun, wie halt Nike so mit so kleinen Vereinen umgeht. Ich glaube, dass wir zu Nike nur gekommen sind über die Verbindung zu Brighton. Das war zumindest immer so ein bisschen das Gerücht, wo die meisten Leute von ausgegangen sind. Und diese großen Trikothersteller haben halt nicht so Interessen dran an kleinen Vereinen, auch wenn diese Erfolg haben, wenn die Stückzahlen halt nicht entsprechend wachsen. Und die Union verkauft jetzt natürlich viel mehr Merch, als das vor 5 oder vor 10 Jahren der Fall war. Aber für einen großen Verein wie Nike oder selbst für Verein, für nicht großen Verein, großen Konzern wie Nike oder selbst kleinere Konzerne wie damals Le Coq Sportif, ist es schwierig, damit umzugehen, dass halt bei manchen Sachen dann doch ein Run entstehen kann und man nachproduzieren müsste. Und ich glaube, dass da einfach eine Unzufriedenheit herrscht.
Wer wird ein neuer Ausrüster?
Das weiß ich nicht. Da, keine Ahnung.
Sind wir gespannt, genau, was es wird. Wir können Wünsche äußern. Ich sehe da auch immer mal so ein paar Plakate irgendwie. Mal schauen. Ich bin mal.
Also es könnte auch sein, dass Nike verlängert, ne? Also das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber das war so mein Two Cents zu dem Thema.
Ich bin sehr gespannt. 2 Themen hast du zum Abschluss noch. Das erste ist Abstiegsreform Liga 2. Was ist denn da passiert oder was wird passieren?
Ja, ich habe vorhin gesagt, dass es sehr unglücklich ist, in laufenden Saisons Formate zu ändern. Das ist letzte Saison passiert. Oder nee, zu dieser Saison passiert. Oder war das letzte Saison? Zu der Reform, die das Ende der Playoffs in der ersten Liga und die Aufstockung auf 18 Teams gesehen hat, musste ein Verein, eben der KLC Genk, überzeugt werden, da mitzutun. Eigentlich waren die Leute aus Genk dagegen und das Gerücht war, dass sie damit quasi, im Englischen sagt man Horse Trade, auf Deutsch ist es Kuhhandel-mäßig bestochen wurden, oder nicht bestochen, aber überzeugt wurden, dass man sagt, okay, dann geht mit dieser Saison einher, dass eine Mindestanzahl von U23-Teams oder Zweitmannschaften in der zweiten Liga mitspielen kann. Und durch die Art dieser Reform an dieser Mindestanzahl war es dann so, dass Genk 2 nicht abgestiegen ist aus der zweiten Liga. Also es muss dann letzte Saison schon gewesen sein. Und das war eine Änderung im laufenden Betrieb. Und das war, dass man das gemacht hat, verstehe ich nicht. Also ich weiß, wie man dazu gekommen ist. Aber dass nicht irgendwer gesagt hat, hier, das können wir nicht machen, das geht überhaupt nicht, ist eine Katastrophe. Gleichzeitig ist es auch so, dass Union ein Auswärtsspiel hatte in der Europa League damals, zum Zeitpunkt als das verhandelt wurde, und auch keinen Vertreter hingeschickt hat, sondern quasi nur schriftlich Stellung nehmen konnte. Das heißt, Union und ich glaube ein anderer Verein, war das vielleicht Genk, weiß ich nicht, hat noch gar keine Chance, sich da zu positionieren an der Stelle. Und es führt jetzt in der laufenden zweitigen Saison zu der kuriosen Situation, dass viele Zweitligisten, die Zweitmannschaften in der zweiten Liga so weit unten sind, dass sie aber nicht absteigen können, dass halt vielleicht der 14. absteigen müsste, der halt der erste Nicht-Zweitmannschaft ist, was natürlich nicht im Sinne des Sports sein kann, dass da Mannschaften drin sind, die einfach sportlich, also so als Klasse nicht absteigen können. Deswegen wird jetzt schon wieder an einer Reform gedoktert, auch weil ein Gerichtshof gesagt hat, hier, das geht so nicht. Und die neue Regelung ist dann, dass wenn eine Zweitmannschaft im Abstiegskampfplatz ist und absteigen würde, steigt sie ab, aber dass der Aufsteiger dann auch eine Zweitmannschaft sein soll, die halt in der dritten Liga irgendwie spielt, die Bestplatzierte. Was natürlich für die anderen, ich sag mal, potenziellen Fahrstuhlmannschaften in Liga 2 und 3 auch genauso überhaupt nicht akzeptabel ist und was genauso für den Sport keine coole Sache ist aus meiner Sicht. Und einen dann wiederum daran bestärkt, dass halt Zweitmannschaften vielleicht in eigenen Ligen spielen sollten, an einem gewissen Level. Gerade in Belgien könnte man ja dann vielleicht auch sagen, dass man eine Benelux-Liga draus macht. Ich war auch in der Länderspielpause, also letztes Wochenende, war ich auch mit der U23 unterwegs in der Nähe von Lüttich. Sind wir hingefahren, das war eine coole Auswärtstour. Also wenn ihr Union kennenlernen wollt und vielleicht so ein bisschen wie der Support, sage ich mal, Anfang, Mitte der 2000er war, solltet ihr mal mit zur U23 fahren im Sommer. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und man kommt durch Belgien herum zur Zeit, wo sie in der dritten Liga spielen. Wenn sie in die zweite aufsteigen sollten, wäre das natürlich ein bisschen anders, aber würde sich wahrscheinlich immer noch lohnen. Ja, was machen wir daraus? Diese Reform ist vermurkst und wie damit umgegangen wird, ist nach wie vor auch vermurkst. Ich weiß, dass das Management von Union sich eigentlich eher gegen sowas stemmt, aber ein Verein oder halt irgendwie so eine Handvoll Vereine schaffen es halt nicht in der aktuellen Governance-Struktur der Liga, des Ligaverbandes oder des Fußballverbandes, sich so durchzusetzen, dass es stabiler geregelt wird. Warten wir es ab.
Genau, warten wir es ab, wie es weitergeht. In dieser zweiten Liga ist auf dem fünftletzten Platz Molenbeek der eigentliche Derby-Gegner für Union, die ja auch vorletztes Jahr in der ersten Liga gespielt haben. Was gibt es denn Neues aus Molenbeek zu berichten? Zu mir ist auch wieder etwas Unruhe gedrungen.
Ja, Molenbeek ist in die Fänge von so einem klassischen Multi-Club-Owner-System gelangt oder halt Menschen, die damit umgehen, was zunächst für kurzzeitigen Erfolg geführt hat, aber langfristig überhaupt nicht nachhaltig ist und mehr kaputt macht, als dass es das schafft. So High Risiko, High Rewards, wenn man so möchte. Da haben wir auch schon länger drüber berichtet natürlich, mit dem potenziellen Namenshickhack der letzten, also vor einem Jahr. Die zur zweitiger Saison von Molenbeek läuft nicht gut. Gemischt damit, dass die Zweitmannschaften nicht absteigen können, hieß es halt, dass Molenbeek jetzt sportlich absteigen könnte. Davon abgesehen ist Molenbeek aber auch an der Pleite am Heramschrammen. Und es könnte gut sein, dass einfach finanziell da auch Lichter ausgehen. Absehbar. Was für alle Fans und wahrscheinlich für den Fußball in Belgien und Brüssel schade wäre, aber halt dann mich in meiner Meinung bestärkt, dass diese Multi-Club-Ownerships halt vor allen Dingen zwielichtige Gestalten hervorrufen, die kurzfristig sich viel Geld zusammenleihen, um da halt einzusteigen, aber die halt schlecht sind für den Fußball und die um den Fußball gewachsene Kultur, weil halt Vereine daran zugrunde gehen und da letztendlich auch auf die Leidtragenden sein können und auch sind.
Dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Wir werden das hier regelmäßig verfolgen, aber das scheint sich ja so ein bisschen zuzuspitzen. Die Entwicklung geht ja schon etwas länger und hatte eben mit dem neuen Namen so ein bisschen einen zwischenzeitlichen Höhepunkt.
Ja, was man vielleicht nochmal sagen könnte, dass in Belgien, wenn eine Mannschaft pleite geht, dass auch die halt irgendwie neu gegründet wird und dann als Neufirmierung mit einem ähnlichen oder dem gleichen Namen irgendwann wieder hochkommt. Das ist bei Molenbeek halt auch schon einmal passiert. Und ich würde davon ausgehen, dass die Molenbeek-Fans dann nicht zu Anderlecht oder zu Union kommen würden, sondern sich wieder auf so eine Neugründung, die halt ursprünglich von den Fans ausging, die aber dann halt bei dem Verkauf außen vor geblieben sind, hervortun könnten. Das wäre so ein bisschen der Ausblick dazu. Spannend an der Stelle ist vielleicht, dass Union halt eine der wenigen Mannschaften ist, die super lange in der Versenkung verschwunden waren, die aber halt nie pleite gegangen sind.
Okay, dann hoffen wir, auch wenn es unser sportlicher Gegner ist, es wäre wichtig, dass das Derby erhalten bleibt, dass die Fans letztendlich, und die sind glaube ich die Einzigen, die es irgendwie können, den Verein wieder auf den richtigen Weg bringen, denn der Investor kann es ganz offensichtlich nicht, das zeigen die vergangenen Jahre, und dass man wieder auf den Weg kommt und dass man wieder sportliche Derbys hat, das glaube ich täte, ja, Brüssel auf jeden Fall gut. Damit haben wir die aktuelle Situation beleuchtet. Wir freuen uns auf neun spannende Playoff-Spiele. Wir freuen uns auf ein Pokalfinale. Uns interessiert DWM nicht. Und damit ist, glaube ich, fast alles gesagt, oder?
Ja, ich habe auch nichts zuzufügen. Danke, lieber Danny. Danke, liebe Zuhörenden.
Und dann ganz herzlichen Dank an dich. Und ja, ich sage mal, bis bald, und wir hören uns sicherlich nochmal in den Playoffs und auf jeden Fall vor dem Pokalfinale. Mach's gut, herzlichen Dank.
Allez, Lignon.